DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
Uwe Boysen, der Sie und Euch ganz herzlich begrüßt. Und heute bei mir zum Podcast-Interview Dr. Michael Richter. Michael, hallo.
Ja, hallo Uwe.
Lieber Michael, wir kennen uns lange und deswegen duzen wir uns auch. Und das werden wir auch weiterhin so handhaben hier. Ich habe verschiedene Fragen an dich. Die erste ein bisschen abweichend von dem, was man so normalerweise macht. Michael, worüber hast du dich in den letzten 7 Tagen in deinem Job so richtig geärgert?
Ja, das ist einfach. Ich habe einen Beschluss vom Landgericht Kassel in einer Sache bekommen, wo ich mir ziemlich felsenfest sicher war, dass man das so nicht machen kann. Ich habe es dir sogar zur Kenntnis geschickt. Du weißt, wir haben darüber gesprochen. Es geht darum, ist das AGG auch auf Behandlungsverträge im medizinischen Bereich anwendbar? Und da hat mir das Landgericht Kassel einen Beschluss zugesagt, wo einfach kurz gesagt wird, wir sehen offensichtlich keine Aussichten auf Erfolg und begründet das dann über 9 Seiten, was in sich ja schon ein Widerspruch ist. Und ich bin auch völlig anderer Meinung. Problem ist nur, wir werden Probleme damit bekommen, da nochmal Rechtsmittel gegen einzulegen. Und jetzt, darüber habe ich mich sehr, sehr geärgert und bin da gerade auf der Suche nach Möglichkeiten, wie wir das weiter verfolgen können.
Gut, das können wir jetzt hier nicht vertiefen. Wir sind also schon tief im juristischen Dschungel und gehen jetzt erst einmal zurück. Ich kann das übrigens verstehen. Ich habe den Beschluss ja auch gelesen, kann deine Haltung dazu durchaus nachvollziehen. Wir werden mal gemeinsam ein bisschen darüber nochmal brüten, was da zu tun ist. Jetzt aber vielleicht mal doch zurück zu Michael Richter und einem kleinen, zunächst mal sehr kurzen Steckbrief. Michael, geboren und aufgewachsen wo?
In Bielefeld. Zwischen 1968 und 1985, bevor ich nach Marburg gegangen bin.
Genau, da sind wir schon bei der zweiten Frage gewesen. Du hast dann zunächst noch eine, in Anführungsstrichen, normale Schule besucht?
Ich habe gerade noch sozusagen meine normale Regelrealschule abschließen können. Schon im letzten halben Jahr mit Schwierigkeiten. Aber letztlich, gesetzlich erblindet, bin ich wohl in den Sommerferien danach.
Und dann musstest du dir überlegen, wie es weitergeht.
Genau, dann passierte ein Jahr quasi nichts, weil ich natürlich völlig aufgeschmissen war. Und das, was ich eigentlich machen wollte, Ausbildungsstelle oder eben auch eventuell ein Fachabi, diese Option, das ging einfach nicht mehr. Ja. Und es stellte sich dann so nach einem Dreivierteljahr heraus, na, es gibt sowas wie eine blindentechnische Grundausbildung in Marburg. Und dann erst entwickelte sich so eine Perspektive, nach Marburg zu gehen, diese blindentechnische Grundausbildung zu machen. Und wo ich dann schon mal hier war, hat sich dann während dieser blindentechnischen Grundausbildung herausgestellt, dass es auch eine Option Abitur gibt. Und die habe ich dann wahrgenommen.
Dann hast du also in Marburg Abitur gemacht. Wann war das?
Abitur habe ich letztlich 1991 gemacht. Weil ein Jahr gar nichts gemacht, ein Jahr blindentechnische Grundausbildung. Dann habe ich die 10. Klasse nochmal wiederholt. Da waren dann schon mal 3 Jahre futsch. Ne?
Michael, dann Jurastudium von Anfang an, Verlegenheit oder Verpflichtung?
Nein, mein Traum war es nicht. Ich habe erstmal Physik studiert, 2 Semester, und habe aber da gemerkt, dass meine Arbeitstechniken, insbesondere sowas wie Mathematik, Kurzschrift und so, einfach für dieses Studium nicht ausreichen und dass es einen unglaublichen Arbeitsmehraufwand gibt. Und bin Gott sei Dank selbst zur Einsicht gekommen, dass dann auch gut sein lassen zu können und zu sagen, das ist zu kompliziert. Wenn ich das weitermachen will, habe ich wahrscheinlich nichts anderes als Studium. Das war es mir nicht wert. Und habe gesagt, okay, nee, ich wechsle zu Jura. Das ist textbasiert. Da werde ich besser mit klarkommen. Und nein, das war jetzt keine Verlegenheitslösung, sondern ich wusste, ich bin politisch interessiert, ich bin rechtlich interessiert. Das wird mir auch liegen. Aber es war eben nicht mein Traum.
Gut, manchmal muss man sich eben auch von Träumen verabschieden. Jurastudium dann auch in Marburg?
Ja, da ich dann in Marburg schon sozusagen wegen der Beziehung örtlich gebunden war, habe ich dann auch hier in Marburg studiert.
Was waren denn die größten Herausforderungen im Jurastudium selbst dann und in der sich anschließenden Referendarzeit für diejenigen, die das nicht wissen? Auch Juristen machen eine Referendarzeit, ähnlich wie Lehrer, Anwärter, und dann ein zweites Staatsexamen. Also das erste an der Universität und das zweite dann an den Gerichten.
Das Studium selbst, das weiß jeder Jurist, war von begrenzter Qualität. Also die größte Herausforderung fand ich eigentlich, sich selbst zu disziplinieren und zu sagen, okay, ich muss den Stoff können bis zum ersten Staatsexamen. Zwischendurch muss ich formal die Scheine erschlagen. Aber eigentlich liegt mir das ganz gut, auch mich selbst zu disziplinieren. Und das kannte ich auch so ein bisschen vom Leistungssport, also zielorientiert zu arbeiten. Aber dann kamen natürlich auch die beiden Riesenhürden, die du schon genannt hast, die Staatsexamen. Und da weiß jeder, der schon mal was mit Jurastudenten zu tun hatte oder mit Juristen, das sind so zwei riesige, ja, unübersehbare Hürden, die man da vor sich hat. Und das war schon eine Herausforderung, sich auf die selbstständig vorzubereiten, maximal fit zu sein, während dieses Punktes des Staatsexamens zu diesem Zeitpunkt fit zu sein. Ja, aber ich glaube, das geht allen Juristen so. Und dann natürlich auch die Erleichterung, wenn man über diese Hürden hinweg ist.
Man muss vielleicht für Nicht-Eingeweihte dazu sagen, dass das Paradoxon bei diesen beiden Examina ist, dass man den gesamten Stoff eigentlich präsent haben muss. Man kann also im Grunde kaum was abschichten, was man in anderen Studienbereichen ja tun kann.
Ich habe jetzt gerade erst kürzlich festgestellt, dass sich da so ein bisschen was geändert hat. Also so vom Prinzip ist das noch so, aber jetzt kann man doch schon ein bisschen mehr abschichten und schon mal vorab auch Prüfungsleistung bringen. Aber trotzdem, ich halte es auch mehr für einen Initiationsritus als für eine Prüfung.
Dem würde ich auch durchaus zustimmen. Ich sehe auch diese Examina durchaus skeptisch, vor allem diese immense Stofffülle, auch wenn man inzwischen ein bisschen was abschichten kann, da hast du recht. Aber insgesamt ist es immer noch ein wahnsinniger Brocken, der vor den Leuten liegt. Und es gibt auch sehr viele Leute, die da psychisch vielleicht nicht dran scheitern, aber doch große, große Probleme haben. Gut, das wollen wir nicht weiter besprechen. Das war also das Studium. Dann kam die Referendarzeit. Die war dann wahrscheinlich auch in Marburg?
Die war auch in Marburg, ja. Da kann ich also wirklich berichten, dass ich unglaublich gute Praktiker kennengelernt habe. Auch in Bereichen, die mir fachlich jetzt gar nicht so lagen. Also zum Beispiel meiner Staatsanwältin für Jugendstrafsachen. Also habe ich einfach tolle Menschen kennengelernt und auch wirklich ja Freude am juristischen Tun bekommen und gesehen, ja, in der Praxis, auch wenn es fachlich vielleicht nicht mein Schwerpunkt war, wie die Leute arbeiten, wie die Einstellung ist, wie wichtig das auch ist. Das hat mir auf jeden Fall nochmal einen Schub gegeben und eine ganz hohe Motivation, dann auch selbst irgendwann ja sowas selbst zu machen.
Du bist dann nach der Referendarzeit, soweit ich mich erinnere, dann auch zum DVBS gekommen und hast dort dann irgendwann die Rechtsberatung übernommen. Das ist deine erste Aufgabe beim DVBS. Kannst du noch rekonstruieren, wann das war und wie sich das gestaltet hat?
Ja, also zum DVBS bin ich tatsächlich über ein eigenes Rechtsproblem gekommen. Und zwar, dass mir, weil ich über der Regelstudienzeit, zwar noch weit unter dem Durchschnitt, aber über der Regelstudienzeit studiert habe und ich damals auch noch Leistungssport gemacht habe und hatte eine feste Zusage, ein Semester darf ich drüber sein und bekomme trotzdem kein Problem mit BAföG, eben wegen dieser Leistungssportgeschichte, ging, glaube ich, um die Qualifikation für die Paralympics in Sydney. Mir wurde dann im Endeffekt dann doch eben kein BAföG gewährt und dann diesen Rechtsstreit, da brauchte ich Unterstützung, habe den Dr. Demmel in Anspruch genommen und das war letztlich der Grund, in DVBS sozusagen einzutreten und habe dann aber auch mich ganz schnell, ich weiß noch damals im AKN, Arbeitskreis Nachteilsausgleiche, politisch mit engagiert und war ab da sozusagen irgendwie in die rechtspolitische Arbeit vom DVBS mit eingebunden. Und auch da muss ich sagen, das war damals ein super innovatives Gremium, mit ganz, ganz, ganz spannenden Projekten. Damals ging es um den Paradigmenwechsel Fürsorgerecht hin zum Teilhaberecht. Wir waren schon in der Vorbereitung zum Antidiskriminierungsschutz sozusagen. Ja, mit tollen Leuten besetzt. Und da bin ich gerne dazugestoßen und noch viel lieber dabei geblieben. Also es war auch eine ganz tolle Zeit, zu merken, okay, mit Selbsthilfe kann man was bewirken und kann auch rechtspolitisch wirklich ganz, eigentlich Ecksteine setzen, ne?
Dabei waren, um ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, so Leute wie Dr. Hans-Eugen Schulze, Bundesrichter am BGH, damals schon lange in Pension, Otto Haug, der langjährige Vorsitzende des DVBS und später dann auch Petra Bungert, inzwischen Richterin in Duisburg und eben auch andere, auch Herbert Demmel, wenn ich mich recht entsinne. Und um das Ganze zeitlich zu verorten, das war am Ende der 1990er Jahre, als dieser Arbeitskreis sozusagen sich für Grundsatzfragen im Hinblick auf rechtliche Änderungen für zuständig im DVBS gefühlt hat. Und aus dem ist dann später auch der gemeinsame Arbeitskreis Rechtspolitik GAK hervorgegangen, den es seit 2001 gibt. Ja, und du warst dann für den DVBS Nachfolger von Herbert Demmel, der die Rechtsberatung zunächst gemacht hat, als Andreas Bethke unser Geschäftsführer war. Also ein bisschen Historie für diejenigen, die sich erinnern. Es ist gut und für die anderen kann es nicht schaden. Aber dann kam 2004, Michael. Was passierte da?
Ja, vielleicht nochmal kurz von 2000 bis 2004. Ich habe dann 2000 mein zweites Staatsexamen gemacht, habe dann eine Promotionsstelle in Bielefeld bekommen als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und für die, die es nicht wissen, das sind meistens halbe Stellen. Und dementsprechend war auch mein Aufenthalt in Bielefeld halbe Woche und halbe Woche in Marburg. Ich kannte den Andreas Bethke schon über den Sport. Und irgendwann hatte er mitbekommen, dass ich die halbe Woche ja quasi unbeschäftigt bin. Und meinte, Dr. Demmel wolle aufhören, aus Altersgründen, vermeintlich. Stimmt allerdings gar nicht. Er wollte nur promovieren. Mit 70 hat er dann ja auch getan. Und so habe ich mich dann irgendwann, ja, nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, die Nachfolge von ihm anzutreten. Hatte auch was ein bisschen mit diesen Reformprojekten zu tun, weil das war ein guter Zeitpunkt. 2001 wurde nämlich das SGB IX sozusagen, was diesen Paradigmenwechsel Fürsorge hin zur Teilhabe ja etabliert hat in der Gesetzgebung. Also jeder musste quasi neu anfangen und ich konnte mich in dieses Rechtsgebiet neu einarbeiten und hatte gar nicht so große Nachteile gegenüber, sag ich mal, alten Füchsen und habe das dann deswegen auch gemacht, relativ wenig Fälle übernommen, die dann aber stetig mehr wurden. Habe das 2002 bis 2004 als Rechtsanwalt gemacht, hatte mir dann die Zulassung 2002 geholt. Und 2004 hatte sich Dr. Haug entschieden, den Vorsitz über 25 Jahren aufzugeben. 25 Jahren aufzugeben. Und Andreas Bethke hatte sich gleichzeitig entschlossen, nach Berlin zum DBSV als Geschäftsführer zu gehen. Und da ich dann ja auch schon so tief in der Arbeit des DVBS steckte, fühlte ich mich so ein bisschen in der Verantwortung, aber auch motiviert, dann so seine Nachfolge anzutreten. Ja, und das habe ich dann zusammen mit Michael Herbst gemacht.
Du hast dich einerseits weiterhin auf die Rechtsfragen konzentriert, die immer mehr wurden, so nach meiner Erinnerung, und andererseits natürlich auch auf Arbeit in der Geschäftsstelle des DVBS. Aber dann gab es einen weiteren entscheidenden Wandel 2008, wenn ich mich richtig entsinne.
Also 2008 bin ich aus der Geschäftsführung der Mitte ausgeschieden und das hatte folgenden Hintergrund. Ich habe 2002 tatsächlich 16 Fälle von Dr. Demmel übernommen und hatte relativ schnell gemerkt, dass diese Rechtsberatung, Rechtsvertretung, die ich ganz toll fand und von der ich auch selber profitiert hatte, denn ich habe mein BAföG letztlich dann auch bekommen. Wir haben also das Verfahren, weswegen ich eingetreten war, auch sozusagen gewonnen, dass es nicht wirklich wahrgenommen wurde als DVBS-Leistung. sondern wir kennen einen auch betroffenen Anwalt, der sich auch sehr gut auskennt und kompetent ist. Aber dass das wirklich auch eine Leistung des DVBS ist, das seinen Mitgliedern zu bieten und zur Verfügung zu stellen, das kam nicht so richtig raus. Und so kam ich dann auf die Idee, Telefonsprechzeiten einzuführen. Und es wurde sehr, sehr schnell klar, dass es einen Riesenbedarf gibt. Das führte dann auch zu einem Mitgliederwachstum und zu einem rasanten Anstieg der Fälle. Also sowohl der Rechtsvertretungs- als auch der Rechtsberatungsfälle. Und mir war eigentlich schon Ende 2003 klar, dass es sehr knapp wird und deswegen dann auch die gemeinsame Geschäftsführung mit Michael Herbst, sich weiter also auch um die Geschäftsführung zu kümmern. Und dieses Wachstum ging weiter bis eigentlich 2006. Da konnte ich es eigentlich nur noch bewältigen, weil mir bis dahin eine Studentin zugelaufen war, die Christiane Möller, die hochbegabt und super motiviert war. Mir war aber auch schon klar, der DVBS als, sag ich mal, ja, Interessenverband eben für doch einen kleineren Personenkreis ist zu klein, um eine zweite Juristin irgendwie mit aufzunehmen. Und außerdem merkte man auch, dass viele Leute in den DVBS eintreten, die originär dort vielleicht gar nicht zu Hause gewesen wären. Ja, also wir haben zum Beispiel damals eine Elterngruppe, glaube ich, eingeführt, eine Fachgruppe Eltern. Ne? Ja, so entstand dann langsam die Idee, wenn es schon einen so riesigen Bedarf gibt, der beim DVBS landet und auch aus dem DVBS heraus, dann muss das ja auch bei den anderen Selbsthilfeorganisationen so sein. Und dann entstand die Idee einer Rechtsberatungsgesellschaft, die das für alle Selbsthilfeorganisationen im Bereich Sehbehinderblind machen kann. Und ab 2006 haben wir dann quasi vorbereitet die Idee der RBM. 2008 bin ich dann aus der Geschäftsführung ausgeschieden und 2009 haben wir die RBM dann gegründet. Es hatte noch ein bisschen gedauert, weil wir noch auf einen Förderbescheid von Aktion Mensch, die uns dann dankenswerterweise eine Einstiegsförderung gewährt haben, ja, bis der da war.
Ja, jetzt springen wir mal ein bisschen. Die Gesellschaft ist gewachsen. Sie firmiert zwar nach wie vor in Marburg, soweit ich das weiß, aber ihr habt auch ein Büro in Berlin. Und wir machen mal den Sprung in die Gegenwart, denke ich, auch zeitlich bedingt. Michael, was sind jetzt sozusagen die ganz wesentlichen Punkte, die ihr im Augenblick oder vielleicht in den letzten 1 bis 2 Jahren in der RBM bearbeitet habt?
Na, wenn ich den Bogen zeitlich ein bisschen weiter schlage, dann eigentlich seit 2018 sind wir ein ganzes Stück weiter gekommen mit dem Thema Arbeitsassistenz durch 3 Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. Und 2018 deswegen, weil da letztlich die Grundsatzentscheidung dazu erging, dass Arbeitsassistenz eben in der Höhe nicht im Ermessen der Integrationsämter steht, sondern dass es sich um einen Rechtsanspruch handelt. Und das haben wir dann in vielen sozusagen Fallkonstellationen, nicht zuletzt auch, ob Arbeitsassistenz in Anspruch besteht im Alter, also sprich nach Erreichen des Renteneintrittsalters, dass wir jetzt dann sozusagen viele Fallkonstellationen noch einsammeln und die auch klären lassen und die in der Regel auch positiv geklärt bekommen, wegen dieser hervorragenden Grundlage aus dem Jahr 2018. Das war sicherlich ein Themenschwerpunkt. Darüber hinaus natürlich immer sozusagen das Tagesgeschäft, wo es mal für einzelne Personen um wichtige Lebensweichen geht, wenn es Kostenübernahmen für Schulbesuch ist, um Assistenzen für den Schulbesuch oder um Kostenübernahmen für Ausbildung etc. Das ist Tagesgeschäft, da gibt es mal ganz wichtige, da gibt es aber auch, sage ich mal, so ein bisschen die Standardfälle. Und als drittes Verbandsklagen. Das ist bei uns ein großes Thema geworden. Da haben wir ein fast völlig unbestelltes Feld, weil Verbandsklagen gibt es zwar dieses Institut schon sehr lange, aber das wurde eigentlich am Anfang mal probiert. Es war nicht erfolgreich, es waren die falschen Fälle. In den letzten 5, 6 Jahren haben wir da, glaube ich, eigentlich Pionierarbeit geleistet, sind da ein Stück mit weitergekommen, sind auch an Grenzen gestoßen, haben viel Erfahrung gemacht und sind, glaube ich, dabei, dieses Werkzeug einfach urbar zu machen, auch für andere. Und das war hochspannend, eben genau, weil man keine ausgetretenen Pfade beschreitet, sondern wirklich absolutes Neuland.
Michael, erkläre vielleicht doch mal, wir haben es ja längst nicht nur mit Juristinnen und Juristen zu tun, was ja auch gut ist. Erklär noch mal, was eine Verbandsklage denn eigentlich ist.
Genau, also normalerweise ist es so, dass immer nur derjenige klagen kann, der auch in einem eigenen Recht verletzt ist. Und davon gibt es wenige Ausnahmen. Das ist in Deutschland noch gar nicht so ganz tradiert. Das gibt es noch gar nicht so ganz, ganz lange. Aber das gibt es auch im Bereich, und dort ist es schon etwas etablierter, im Verbraucherschutz und im Umweltrecht. Eine Verbandsklage heißt einfach, dass Verbände, die, sage ich mal, satzungsgemäß sich einem Thema verschrieben haben, quasi auch eine Überwachungsfunktion zukommt. Also Verstöße gegen Vorschriften aus diesem Bereich auch benennen und eben auch beklagen können und das sozusagen für die Allgemeinheit tun. Das können wir zum Beispiel insbesondere, wenn wir jetzt also im Bereich unseres Rechts, des Behindertenrechts schauen, vor allen Dingen im Bereich Durchsetzung von Barrierefreiheit. Da ist es ganz wichtig, weil natürlich auch mit jeder Klage für jede Individualperson das möglich wäre, wenn sie denn in eigenen Rechten verletzt ist, dadurch, dass zum Beispiel Aspekte der Barrierefreiheit nicht berücksichtigt würden. Aber zum einen, man muss wirklich nachweisen, dass man selber davon betroffen ist. Also dass zum Beispiel eine Nichtmarkierung von Übergängen oder sonst etwas, wo sowas nicht berücksichtigt wurde, dass man diese Wege auch nutzt. Und das Zweite ist, damit ist auch ein erhebliches Kostenrisiko verbunden, weil wenn man die Klagen verliert und so, hat man natürlich Anwaltskosten, Gerichtskosten an der Backe. Und das ist kaum jemandem zumutbar. Deswegen ist gut, dass dieses Verbandsklagerecht gibt. Und es ist eben auch sehr wichtig, dass wir Barrierefreiheit nicht nur auf dem Papier haben, sondern tatsächlich auch einklagen können. Und dass Verpflichtete, die das umsetzen müssen, auch wissen, dass sie mit Konsequenzen rechnen müssen, wenn es nicht eingehalten wird.
Michael, werden wir noch mal ein bisschen konkreter. Schildere uns doch einfach mal die jetzige Woche. Heute ist Freitag. Deine anwaltliche Tätigkeit. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was hast du Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gemacht, bevor du jetzt gerade mit mir hier im Podcast bist?
Und zuerst mal muss ich überlegen. Also montags morgens ist einfach erstmal angesagt, mit sozusagen Posteingänge zu sichten und auch ein bisschen zu sortieren, weil wenn neue Fälle reinkommen, dann haben wir die thematisch ein bisschen aufgeteilt unter den inzwischen 5 Juristen bei der RBM, die zuzuordnen, zu sagen, gib diesen Fall bitte an A, B oder C, zu schauen, was an Post in laufendem Verfahren gekommen ist, Fristenkontrolle, was steht diese Woche an. Dann haben wir immer noch ein Koordinierungstelco montags morgens, wo wir Juristen uns dann ja auch am besten mit diesen Informationen schon mal koordinieren, was in der Woche passiert, wer ist wann da, wer ist wann nicht da. Genau, das ist der Montagvormittag. Montagnachmittag ist Telefonsprechzeit. Zwischendurch schafft man nur Kleinigkeiten, eventuell kleinere Schriftsätze. Ich mache da zwischendurch, wenn Zeit ist, auch Mails. Übers Wochenende kommen ja auch Anfragen und so. Okay, das war der Montag. Dienstags haben wir in Marburg keine Telefonsprechzeit. Das nutze ich dann immer mit Assistenz, um tatsächlich auch meine Schriftsätze zu machen. Also einfach schlichtweg Klagen, Widersprüche oder eben auch Antworten auf Anfragen oder wenn ich zur Stellungnahme gebeten werde, die Schriftsätze zu machen, wirklich anzufertigen. Zwischendurch kommen natürlich immer tausende Fragen, da geht es auch um Geschäftsführung. Dienstag habe ich, glaube ich, zum Beispiel auch noch den Jahresabschluss nochmal von letztem Jahr überprüft und mit der Steuerberaterin koordiniert, was vielleicht noch woanders zu verbuchen ist, etc. Um das dann Mittwoch zu verschicken. Mittwoch habe ich dann tatsächlich vormittags auch ein bisschen Geschäftsführung gemacht, gab noch andere Dinge, aber eben auch Vorbereitung der Gesellschafterversammlung, die nächsten Mittwoch bei uns ist. Mittwochs nachmittags hatte ich wieder Telefondienst. Donnerstag, gestern, war ich beim Bundessozialgericht. Wir haben Gott sei Dank ein positives Urteil bekommen vom Bundessozialgericht. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Highlight. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mit der Bahn gekämpft, sowohl hinzukommen als auch wieder wegzukommen aus Kassel. Und war gestern Nachmittag dann um 3:30 wieder hier, habe dann noch 2,5 Stunden Mails gemacht heute Morgen wieder die restlichen Mails, die in der Woche aufgelaufen waren. Noch 3 Schriftsätze. Ja, jetzt sozusagen unser kleines Gespräch. Und ich müsste dann gleich noch einen Artikel fertigstellen, habe ich aber eben schon mit angefangen, für Retina aktuell, also für die verschiedenen Selbsthilfe-Medien schreiben wir ja auch ab und zu mal Dinge. Und noch, ich muss noch einen Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr in Vorbereitung auf die Gesellschafterversammlung verschicken und natürlich auch schreiben.
Ja, erst schreiben und dann verschicken.
Guter Tipp.
Würdest du sagen, Michael, das war in etwa eine typische Woche?
Ja, so im Großen und Ganzen ja. Ne? Schon. Was ab und zu noch dazu kommt, sind Schulungen, sind Referate irgendwo in Deutschland. Ja, aber dass so 1-2 Gerichtstermine in der Woche anfallen, ist auch typisch. Genau. Und der Rest ist eben viel Schreiben, viel Mails, viel Telefon und laufende Akten bearbeiten. Ja.
Zu den Gerichtsterminen, die sind ja nun in der ganzen Republik, das hast du eben schon angedeutet. Mhm. Gehst du da immer alleine oder nimmst du da jemanden mit?
Also ich gehe tatsächlich meistens alleine. Gestern war ich aber ausnahmsweise, weil mein Arbeitsassistent auch Jurist ist, also studiert noch, kurz vorm Staatsexamen, also ein bisschen im Stress, aber ihn interessierte doch das Bundessozialgericht so, dass er mit wollte. Also gestern war ich in Begleitung. Ja, und wir waren dann auch zu dritt, weil der Markus Brinker, der Mitarbeiter aus Berlin, der den Fall eigentlich sozusagen bearbeitet hatte, auch dort war. Also gestern waren wir mit großer Besetzung, aber das darf man ja vom Bundessozialgericht dann auch mal machen. Aber normalerweise nehme ich die Termine allein wahr.
Also sehr umfangreich, vielleicht noch der kleine Hinweis, auch beim Horus, also der DVBS-Zeitschrift, bist du ja immer wieder aktiv und schreibst uns hervorragende Zusammenfassungen und Hinweise auf bestimmte Urteile und was gerade so los ist. Da können die Hörerinnen und Hörer hier auch immer mal hineinschauen. Da findet man den Namen Michael Richter doch ziemlich oft. Michael, du hast vorhin schon mal von Leistungssport gesprochen. Wir gehen mal weg von der RBM. Das ist tägliches Brot und das Brot ist manchmal auch hart. Das haben wir, glaube ich, jetzt gelernt. Aber du hast eben auch andere Interessen und du warst Leistungssportler. Was hast du gemacht?
Ich habe sehend leistungsmäßig Fußball gespielt. Ich hatte dann ja diesen sozusagen sehr abrupten Wechsel zum Nichtsehen. Habe mich in der Zeit mit Kraftsport über Wasser gehalten, weil das war das Einzige, was irgendwie ging, ne? Also rein praktisch. Und habe dann aber gemerkt, dass es das nicht ist alleine und habe dann Schwerpunkt hin zum Judo, das habe ich dann auch in Marburg angefangen, gewechselt und da war ich dann wirklich leistungssportmäßig unterwegs, eben zu verschiedenen Paralympics 3-mal und das ist meine Sportart.
Machst du das immer noch?
Ja, ich gehe auch heute noch ins Training, heute natürlich nicht mehr leistungssportmäßig. Heute verprügel ich am liebsten Studenten, aber eben nur freizeitmäßig. Wobei, manchmal gibt es Probleme, es gibt welche, die wehren sich.
Wunderbar. Gut, also ich wehre mich nicht, wir sind ja auch weit voneinander entfernt und mich hast du glücklicherweise auch noch nie verprügelt. Lieber Michael, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Wo sehe ich mich in 10 Jahren? Ich sehe mich in 10 Jahren eigentlich in der gleichen Tätigkeit. Natürlich vielleicht irgendwie stundenweise vielleicht schon reduziert oder zumindest, dass ich an sowas denke, etwas weniger beruflich involviert zu sein. Aber nee, ich bin sicher in 10 Jahren, ich bin jetzt 55, dass ich auf jeden Fall noch arbeiten werde. Und dann vielleicht schon einen Plan habe, wie ich da irgendwann mal rauskomme.
Ja, das wünschen wir dir natürlich auch. Aber ich habe noch eine letzte Frage, eine schwierige. Ich weiß, aber wie gesagt, ich wollte mal ein bisschen die ausgetretenen Pfade verlassen. Michael, wem würdest du gern nochmal begegnen?
Nochmal?
Nein, also überhaupt begegnen, den du noch nicht kennst.
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Weil zu verschiedenen Bereichen würden mir natürlich viele interessante Leute einfallen.
Mehrfachnennungen sind möglich.
Ja, aber ich habe festgestellt, dass es oft gar nicht die Prominenten oder so sind, von denen ich ja auch schon einige getroffen habe, sondern manchmal sind es einfach Menschen, die man in der Beratung kennenlernt und auf einmal erst merkt, wie besonders sie sind. Also das ist ja auch ein bisschen das Spannende an dem, was ich mache, sehr viele soziale Kontakte habe. Aber eine Persönlichkeit, vielleicht, die ich gerne kennengelernt hätte, wäre Nelson Mandela gewesen. Und heute, vielleicht würde es mich interessieren, weil er auch Judoka ist, mich auch mal, sicherlich nicht sympathisch, aber mit dem Putin zu unterhalten.
Das ist ja nun ein besonderer Hammer. Dafür müsstest du dann wahrscheinlich Russisch lernen. Naja, er kann ja auch ein bisschen Deutsch, aber das Thema wollen wir, glaube ich, jetzt hier nicht vertiefen, sondern langsam zum Schluss kommen. Lieber Michael, ich danke dir ganz herzlich. Ich glaube, du hast den Hörerinnen und Hörern hier einen guten Einblick in die RBM geben können. Ja, ihr habt gut zu tun, aber wenn es juristische Probleme gibt, ihr vertretet auch die Mitglieder des DVBS nach wie vor. Und man kann sich vertrauensvoll an euch wenden. Es wird nicht immer möglich sein, glaube ich, das darf ich sagen, innerhalb der nächsten 5 Minuten zu reagieren. Aber ihr reagiert und inzwischen seid ihr, wie du ja vorhin schon angedeutet hast, 5 Juristinnen und Juristen. Und da sollte sich dann auch die Möglichkeit ergeben, Fälle anzunehmen und gegebenenfalls auch mal Nein zu sagen, was ihr auch ganz gelegentlich tut und sicherlich auch tun müsst. Michael, ich danke dir ganz herzlich.
Ja, danke, Uwe. Schönes Wochenende.